SWR Kultur Hörbuch. Der eiserne Marquis von Thomas Willmann. Es liest Udo Rau. Folge 28.
20. Wären wir ganz Philosophen geblieben, wir wären wohl an der nämlichen Stelle verharrt, bis sich um uns der Place Louis XV wahrhaft gelehrt. Diese vernünftige Geduld allerdings besaßen wir nicht. Noch in einem womöglich trügerischen Abebben des Menschenflusses blickte schließlich der Marquis mit stummer Frage Ariane und meiner selbst an und fand uns im Einvernehmen, dass wir bereit seien zum Wagnis. Die Eisenfaust des Marquis pochte mit drei Schlägen dem Kutscher zur Abfahrt. Und endlich setzten wir uns in Bewegung. Man spürte gleichwohl, dass die Pferde, abgestumpft, wie sie als Pariser Kutschgäule sein mussten, zittrig waren in ihrem Tritt, ihre Nerven vibrieren straff vom Ausharren inmitten des andrängenden Tumults, Knallens, Brandgeruchs. Es war eine gespenstische Prozession um uns. Mit stieren Augen voranschleichend, in der kalten Legierung des Fackelscheingolds und Mondlichtsilbers, mitunter mit einem Buntstich der letzten noch glühenden Illumination. Bleich waren die Gesichter, fielen das Leben wie ausgesogen von Schrecken und Erschöpfung, ein wankender Trauerzug, welcher seine Beweinten selbst erdrosselt und unter sich begraben hatte. Nur wenige unter ihnen, welche noch über den Atem verfügten fürs Schluchzen und Heulen, für Schwüre der Rache an, welch immer Mächte sie verantwortlich hießen. In der Rue Royale musste sich inzwischen offenbar die fatale Blockade gelöst, die gesamte Bewegung fort vom Place Louis XV in Richtung Stadt gekehrt haben. Bis am anderen Morgen die Leute strömten, ihre Toten oder deren Überreste zu suchen, begehrte nun niemand mehr auf den Platz. Und doch blieb dieser eine Kanal freilich zu eng für die Flut, welche sich in ihn ergießen wollte. Alles, was an Menschen und Gefährt sich in hinreichender Sicherheit glaubte, strebte nun in einen Keil ineinander, dessen Spitze in die Rue Royale stach, ohne deren Mündung weiten zu können. Mehr und mehr Wägen schauten wir in unserer Nähe, dichter und dichter drängte es dazwischen die Leute wieder aneinander, und behäbiger ward das Rollen unserer Kutsche, bis wir erneut gänzlich zum Stehen kamen. Wir ahndeten wohl, was sich draußen erneut abzuspielen begann, hatten wir es doch kürzlich erst am eigenen Leibe erfahren. Nun jedoch waren wir, der Marquis zum linken Fenster, Ariane zum rechten, hinausstarrend und meiner selbst auf der Bank ihnen gegenüber sitzend, zwischen dem einen und anderen Ausguck hin und her lehnend, zum bloßen Publikum des grausigen Schauspiels verdammt. Wir blickten gleichsam auf einen stoppeligen, unebenen Acker von Häuptern, von Schöpfen, Glatzen, Perücken, Hüten und Mützen, aus welchem immer wieder die Frucht aufging einer furchtvollen Fratze, welche sich hochreckte, um nach Atem zu ringen. Es war auf bittere Weise wohl unser Glück, dass der Druck der Menge so sprunghaft angeschwollen war, denn bis die Menschen begriffen, dass es ihnen schon wieder ans Leben gehen mochte, war es bereits zu spät, Flucht in unserer Kutsche zu suchen. Stunden sie schon wieder zu eng, die Arme zu heben, sich emporzuziehen, unseren Verschlag aufzureißen oder unsere Fenster einzuschlagen. Ariane barg ihren Mund hinter bleicher Hand, sichtlich gegen die Tränen, gegen ein Schreien ankämpfend. »Tue doch einer etwas«, stammelte sie einmal mit einem aufquellende Zähren fortblinzelnden Flehen, von uns nichts erntenden, ratlos entschuldigendes Schulterzucken. Der Marquis, ganz nah ans linke Fenster gedrückt, wirkte seinerseits von einem schrecklichen Schauspiel aufs Heftigste angegriffen, und als ich mich nämlich im Fenster zuwandte, fand ich den Grund. Ein älterer Mann, welcher unmittelbar an unserem Wagen stund, hatte sich offenbar, als er die Beklemmung um sich anwachsend doch noch nicht völlig fesselnd fand, rechtzeitig umgewandt und den linken Arm gereckt in der Hoffnung, irgendein Einlass in unseren Verschlag erwirken zu können. Eine närrische Hoffnung freilich. Schon sein schwaches Klatschen gegen unsere Kutschwand war untergegangen im Ächzen, Knarzen des vom Anstemmen der Menge geschaukelten Gefährts. Und wenn sein schnappender Mund mit den wenigen gelben Zahnstummeln um Hilfe hinaufrief zu uns, so drang nichts von diesem Hauch bis hinein. So oder so war an Hilfe beim besten Willen schlicht nicht zu denken. Ein Herkules hätte nicht vermocht, die Tür unseres Wagens aufzustemmen gegen die massive Mauer aus Menschenleibern. Und selbst durch die Fenster hätten wir den Mann nicht mehr hinaufzuzerren vermocht aus der zu fest gepresst stehenden Menge. Wir hatten für den Unseligen nichts denn Gesten unserer Hilflosigkeit. Der Marquis flüsterte nur immer wieder mit übertriebenen Lippenbewegungen Dinge wie: »Monsieur, wir würden euch helfen, könnten wir nur, haltet durch!« Dafür hatten wir im Antlitz des Alten gleichsam ein grausiges Barometer für jene Gewalt, welche alle Kanonen und Granaten an Verheerung übertraf und doch am ärgsten in der anscheinlichsten Stille wütete. Wie gern hätten wir den Blick gewandt, doch waren wir dem Unglücklichen zumindest unsere Zeugenschaft schuldig, ihn nicht zurückzustoßen in die unbeachtete Einsamkeit. Durch seine Augen müssen wir freilich gewirkt haben, wie himmlische Richter, die beschlossen, ihn teilnahmslos vergehen zu sehen. Der erste Tod des Mannes kam eine gute Weile vor dem Leiblichen. Es war das Ersterben allen Willens, Kampfes, war der Tod seiner letzten Hoffnung. Zuvor wechselten über seine Miene das Flehen um Erbarmen, der Zorn, dass wir es ihm nicht gewährten, stritten Entschlossenheit, sich durch irgend ungeahnte Gewalt Zuflucht in unserer Kutsche zu verschaffen, mit dem Irrsinn der Ausweglosigkeit. Doch all dies verließ ihn nach und nach, und sein in den Nacken gelegtes Haupt, sein hochgerecktes Antlitz nahmen die Anmutung an einer ketzerischen Märtyrerdarstellung. Schicksalsergeben, schon halb im Jenseits blickend, doch die vermeintliche Entrückung, Verzückung nichts, denn völlige Ermattung der Kräfte, Abschnürung des Atems. Sein von allem inneren Halt verlassener Arm, keinen Raum zum Hinabsinken findend, ragte auf in widernatürlichem Winkel. Da fuhr in das stetige Ächzen und Knarzen ein trockener, krachender Knall wie von berstendem Geäst. Und der Blick des Alten ward glasig, ein Rinnsal von feinen Blutbläschen troff aus seinem Mundwinkel. Arian und ich bekreuzigten uns, meiner selbst nicht in Frömmigkeit, sondern alter, abergläubischer Gewohnheit gehorchend, und ich empfand dabei eine frevlerische Erleichterung. Nun also war der Alte wahrlich jenseits allen Beistands. Hätte nur auch Arian sogleich den Blick abgewandt. »Der Mann lebt noch«, sprach sie jedoch. Und in der Tat mussten wir ans Fenster zurückgeeilt mit ansehen, dass der aus dem Munde des Alten fließende Blutschaum noch Ebbe und Flut des Atems kannte. Da, in seiner bösen Willkür, griff plötzlich das Schicksal ein. Es ging durch die Menge ein plötzlicher Ruck der Befreiung. Wir sahen's an einem Wellenkräuseln der Bewegung unter den Leuten, sahen's daran, dass die Kolonne der Kutschen sich ins Rollen zerrte, sahen's daran, dass der halb erdrückte Alte an unserer Wagenwand nicht mehr aufrecht gehalten ward vom Druck der Menge und hinabzugleiten begann. Wir drei blickten uns an, im gleichzeitigen Begreifen. Der Mann würde zum Liegen kommen, just vor unserem hinteren Wagenrad, und sobald auch unsere Kutsche sich wieder in Fahrt setzte, müssten wir ihn unweigerlich zermalmen. Ich kann nicht erinnern, dass einer von uns etwas sagte, wir bewusst einen Vorsatz fassten. Wir fanden uns in der Handlung vereint, ehe uns alle vernünftigen Gründe dagegen einzuholen vermochten. Der Marquis entriegelte die Tür und stemmte sich mit all seinem Gewichte dagegen. Das Gedränge draußen war in der Tat so weit gelockert, dass sich auftat, ein Spalt, grad breit genug für Arian und mich, hinauszulangen und zu haschen, zu greifen nach dem Alten. Wir bekamen wahrhaft seinen Kragen, seinen Arm zu fassen, krallten uns fest, als hinge unser eigenes Leben daran, zerrten unter Fluchen und Brüllen, und wir zogen den Mann bis an den Spalt, hieften ihn hoch, schürften ihn durch die schmale Öffnung wie einen Sack Mehl, ohne Acht seiner Blessuren. Ariane schließlich fast auf dem Boden sitzend, ich auf die Sitzbank gestiegen. Kaum waren beide Füße des Alten hindurch, vermochte der Marquis nicht mehr dem Widerschieben von draußen standzuhalten, und die Tür fiel, dem Halbtoten noch einen seiner zerlumpten Schuhe abstreifend, wieder ins Schloss. Einlass auch während allen, die gleichsam im Kielwasser des Leibs hinterherdrängen wollten. Der Marquis, Ariane und meiner selbst schauten uns ungläubig an, selbst aufs Äußerste verblüfft von unserer Tat und noch mehr von deren Gelingen. Es fehlte nicht viel, und wir wären in närrisches Gelächter ausgebrochen. Doch da ging unser aller Blick zu dem geschundenen Gast, welchen wir da nun zwischen den Bänken auf den Brettern liegen hatten. Es war eine erbarmungswürdige Erscheinung, einem Fisch ähnlich, welchen man an Land gezogen, wo er mit nach Atem schnappendem Maul, vergeblichem Zucken, glasigen Augen einem zähen Verenden entgegenstarrte. Unter seiner fadenscheinigen Bluse war sein Brustkorb sichtlich eingedrückt, und zwischen dem Ringen um Odem schienen seine stumm die Luft zerschmatzenden Lippen uns etwas mitteilen zu wollen von seiner Pein. Zumeist stierte er dabei ins Leere, in den inneren Abgrund seiner Marter, doch mitunter sammelten sich ihm genug an Bewusstsein und Kraft, uns anzublicken. Und dann war da ein Funke verblüffter Dankbarkeit, dass man ihn noch einmal, für welch Kürze auch immer, dem Tode entriss. Doch ungleich mehr unverständiger Zorn, dass wir ihm erst jetzt, da es zu spät sein musste, auf einmal gnädiges Fatum spielen wollten. Der Marquis fasste die Hand des Alten, beugte sich hinab zu ihm, schaute ihm in die bebenden Augen und tat das Versprechen: »Nur Mut, guter Mann, wir werden Sie erretten.« Nun aber war der Marquis ein Mann seines Wortes, und wenngleich er diese Sätze zur bloßen Beschwichtigung geäußert, da sie einmal in der Welt waren, fühlte er sich ihnen verpflichtet. Solange wir uns freilich hier auf dem Place Louis-Quinze befanden, vermochten wir wenig zu ihrer Einlösung zu tun. Und es kann nicht allein mir durch den Kopf gegangen sein, dass es unsere Schuld nicht wäre, wenn der Alte noch hier verschied und mit jeder verronnenen Minute diese für uns billigste Erlösung wahrscheinlicher ward. So leicht sollte es uns freilich nicht geschenkt sein. Auch unsere Kutsche war wieder in Bewegung versetzt, und wenn es auch nicht geschwind voranging, so ging es nun doch stetig. Schließlich kam auch für uns die Stunde, da wir hinausblickten und den Bannkreis des Platzes passiert fanden. Wir atmeten auf, und ich empfand, wie mich einer Springquelle gleich die Tränen übermannen wollten, welche ich nur mit Mühe hinabzukämpfen vermochte. Doch somit trug das Versprechen neues Gewicht. »Zum nächsten Hospital«, rief der Marquis, sich aus dem Fenster lehnend, dem Kutscher zu. Dies jedoch erwies sich als ungleich wohlfeiler befohlen, denn befolgt. Es mochten sich Menschen, Kutschen mit jeder Straßenmündung breiter verströmen in die Stadt, mochte die Bedrängnis um uns bald vollends einem scheinbar gewöhnlichen Pariser Trubel weichen, doch an ein flinkes Vorankommen war lang nicht zu denken. Und sobald der Kutscher unseren Weg auf das nächste Hospital zulenken wollte, begriffen wir, was das Unglück angerichtet hatte, unter den Abertausenden auf dem Platz, und wie heillos gering unsere Hoffnung im seit Stunden währenden Ansturm der Verzweifelten, Versehrten, vorzudringen bis in gleich welches Hospital der Stadt, geschweige denn zu einem Chirurgus oder Bader, welcher sich unseres Schutzbefohlenen annähme. Gewiss eine Meile vor den Pforten des Hotel Dieu stunden die Leute und Gespanne bereits Schlange, der Weg gesäumt mit grausigen, erbärmlichen Anblicken. Zersplitterte Sänften, in welchen Leichen der Insassen auf den Bänken hingen. Im Kreise kriechende, vom Bluten ihres Schopfs geblendete Menschen. Mütter mit verblichenen Kindern in den Armen, welche sie jedem hinstreckten, als böten sie Lumpenpfeil, jenen einen suchend, welcher ihnen das Almosen einer Wiederauferstehung schenken mochte. Der Marquis blickte auf den rasselnd Keuchenden zu unseren Füßen, erwog Vergeblichkeit gegen Wagemut, blickte auf mich, auf Ariane und traf dann den sogleich dem Kutscher zugerufenen Entschluss. »Wendet! Im Hospital finden wir kein Heil. Kehrt um! Zu uns! Nach Hause!« Was in der morgenwitternden Neige der Nacht unserer Heimkehr geschah, das ereignete sich im Nebel einer solch abgrundtiefen Erschöpfung, einer solchen Wirrnis aus aufatmendem Empfinden der eigenen Errettung und fiebernder Sorge um das an spinnwebdünner Faser hängende Leben des Alten, das ich an die Mittagssonne erwachte in der völligen Überzeugung, es habe sich um nichts gehandelt, denn ein fantastisches Traumgespinst. Erst als ich mich nicht allein im zerfetzten Gewand, in welchem ich auf mein Bett und in schwarzen Schlaf gefallen war, sondern dies noch besudelt fand mit Rostflecken fremden Blutes, zerstob diese Überzeugung, diese Hoffnung. Mael hatte uns, schon lange bang auf die Kutsche lauschend und bei ihrem Nahen mit einer Laterne aus dem Hause eilend, mit großer Erleichterung empfangen, welche sich sogleich in Bestürzung kehrte, als er des derangierten Zustands unseres Gefährts wie unserer selbst gewahr ward und wir nicht mit freudigem Hallo aus dem verschrammten, einer Lampe verlustig gegangenen Wagen stolperten, sondern ihn zu Alarm und Hilfe riefen, hinter uns den halbtoten Fremden aus dem Verschlag zerrend. Doch einmal mehr fasste Mael mit großer Flinkheit, was es Notwendiges zu tun gab, und vollbrachte es, noch ehe wir es ihm recht geheißen. So war bald der Alte in den Keller verfrachtet, dort alle Beleuchtung entfacht, die Lumpen des Mannes hinfortgeschnitten und das Gröbste an Blut mit einem Schwamm abgewaschen, auf das wir die Wunden besser zu betrachten und verpflegen vermochten. All dieweil der Alte sich wand und ankämpfte gegen Pein und Atemnot, doch ebenso gegen uns, die wir ihm erscheinen mussten als Entführer, welche ihn an düsteren Ort verschleppten zu sinistren Zwecken. Sein Ringen um Luft war qualvoll mit anzusehen, ward immer verzweifelter, der Atem flacher, das Antlitz fahler, dann bläulicher. Der Marquis beklopfte, behorchte ihm die eingedrückte Brust, blickte finster und sorgenvoll. Es stand außer Frage, dass nicht wir, nicht sonst wer vermochten, den Brustkorb wieder zurechtzufügen wie ein gebrochenes Glied. Und ich leistete noch vor dem jüngsten Gericht einen Eid, dass wir den Mann gewiss verloren glaubten, ehe der Marquis auf jenen verwegenen Ausweg sann, welchen er, uns beiseite nehmend, unterbreitete mit den resignierenden Worten: »Es gibt nichts, meine Lieben, was wir für den Unglückseligen noch zu tun vermögen, es sei denn, es wäre an Ariane und mir gewesen, diesen Nachsatz geflissentlich zu überhören, mit betroffener Miene zuzustimmen, dass wir lediglich noch Zeugen sein mochten, wie der Herr den Alten heimholte zu sich. Doch freilich ließ ich mich verführen von der Andeutung des Marquis, seinem sinnierenden Schweigen. »Es sei denn?« fragte ich und gab dem Marquis die erhoffte Lizenz. »Nun«, hob er an, nach dem rechten Ausdruck glaubend, »nun, ihr wisst von meinen Studien bei Mr. Hunter. Ich erinnerte mich eben eines Versuchs an einem Esel, dessen Zeuge ich war. Freilich wäre es Wagnis ohnegleichen, Ähnliches an einem Menschen zu proben und mehr denn wahrscheinlich, ihn damit zum Tode zu verdammen. Allein zum Tode verdammt ist der Alte bereits, ganz ohne Zweifel, wenn wir nichts mehr versuchen«, half diesmal Ariane unserem Gönner über die letzte Hürde. »Fürwahr. Und ist nicht die allergeringste Hoffnung besser, denn die gewisse Aussichtslosigkeit? Sind wir letztlich nicht in der Pflicht, auch das Allerunwahrscheinlichste zu wagen, wenn es das Einzige ist?« Und dann schilderte uns der Marquis seinen aberwitzigen Einfall der Rettung. Als beflissene Jünger aller Wissenschaft hatten wir freilich einst auch die Entdeckungen von Beul und von Stahl verfolgt und nachempfunden. Und so befand sich in einer Ecke unseres Labors unter einem Wust von Apparaturen neben Blasebälgen auch noch eine pneumatische Pumpe mitsamt einiger Schläuche aus dem kostbaren Gummi Arabicum. Der Marquis hieß Mael, all dies hervorzukramen und herbeizuschaffen, während er mich bat, Leib und Hände des Alten auf dem Tisch zu verteuen. Als ich mit den Stricken näher trat, sah ich das aufspringende Entsetzen in dessen Augen und bemüßigte mich, ihn zu beschwichtigen. »Wir werden euch helfen, guter Mann. Seid ohne Furcht. Doch ihr braucht Atem, freieren Atem, und wir vermögen ihn euch nicht zu schaffen ohne eine kleine Operation. Diese mag kurz schmerzen, und damit ihr euch darob nicht selbst verletzt, wird's besser sein, ich binde euch fest.« Ich glaube nicht, dass er in seinem verdämmernden Begriff alles davon vernahm und verstand, aber seine Gegenwehr ergab sich und sei es ob seiner versiegenden Kräfte. Der Mann ward gebunden, die pneumatischen Gerätschaften neben ihm auf der Holzbank platziert. Der Marquis legte Ariane nahe, sie möge sich zurückziehen. Sie aber beschied, dass sie in dieser grausamen Nacht zu viel mit uns geteilt, um unsere Fairnisse nun nicht auch zur Neige zu trinken. So umstanden wir alle von Ermattung bleich wie Gespenster, den schwach röchelnden, wie Espenlaub bebenden Mann, seine Augen geschlossen, verlassen von Widerstreit. Mael hielt in seinen Händen die pneumatische Pumpe, an welche wir einen fingerdicken Schlauch aus jenem so stabilen wie biegsamen Gummi-Arabicum befestigt hatten. Und der Marquis griff mit seiner Linken ein Skalpell. Der Schnitt ging flink, klein und tief, zwei Finger breit unter dem Adamsapfel. Bis der Alte den Stahl spürte an seiner Gurgel und doch noch einmal auffahren mochte im Glauben, er würde gemeuchelt, war bereits alles geschehen. Da hatte ich bereits das andere freie Ende des Schlauches hineingezwängt in das Kehlenloch, ehe ihm das Blut hineinquellen konnte. Und wie ich den Mann niederhielt in seinem vergeblichen Ringen, da hatte der Marquis schon Mael den Befehl erteilt, sachte Mael, horcht auf euren eigenen Atem und sachte, lasst ihn gleichsam durch die Pumpe fließen. Mael begann, den Kolben in dem Messingzylinder behutsam und in ruhiger Regelmäßigkeit auf- und abzubewegen. Und siehe da, kurz zuckte und grunzte der Blessierte, den freilich eine gänzlich fremde, ungekannte Empfindung durchfahren musste. Doch dann wich aus seinen aufgerissenen Augen der anklagende Ausdruck von Verletzung, Verrat und wandelte sich zu Verblüffung. Er fühlte in seiner Brust die Rückkehr des Odems. Das Bläuliche schwand aus dem Ton seines Antlitzes. Der Alte ward still, ließ sich zurücksinken und atmete. Doch währt kein Wunder lange genug, dass ihm nicht die Frage folgte, wie man zurückfände zur Gewöhnlichkeit. Zu gerne wäre ich Zeuge gewesen einst in der Krippe zu Bethlehem, nicht die Anbetung des Kindleins mitzuerleben, sondern was kein Gemälde je zeigte, wie die drei Weisen aus dem Morgenland nach gewisser Weile beschlossen, genug gesehen zu haben von jenem Säugling, welcher bei aller angeblichen Göttlichkeit auch nichts Wundersameres tat, denn jeglicher andere, und sich aufzumachen in prunkvollere Unterkunft, welche man ihnen gewiss nicht verwehrte. Wie die Hirten sich mit ihren ungeduldig blökenden Herden von dannen trollten und wie das junge Paar schließlich alleine saß mit dem Balg, dem die Tücher wollten gewechselt werden und gegen dessen frierendes, hungriges Plärren weder Weihrauch noch Myrrhe noch erst Gold etwas auszurichten vermochten. Ähnlich erging es uns nach einer Weile. Wir hatten den Alten errettet, auf wundersame Weise. Doch nun, da er lebte, gegen alle Wahrscheinlichkeit lebte, tat sich vor uns die Ungewissheit auf, wie wir ihn denn auch weiter an nämlichem Leben hielten und was anfangen mit diesem Fremden, der sich in unser Leben gedrängt. Das meiste davon waren freilich Gedanken und Entscheidungen für andere Tage. Doch eines duldete keinen Aufschub. Schlecht konnten wir den wackeren Mael gleichsam an den alten Ketten und dazu verdammen, ihm fürderhin die Bürde des Atmens zu tragen. Nach etwas Wechsel von Worten und Einfällen mit dem Marquis zimmerte ich in den aufbleichenden Morgenstunden noch ersten Behelf. Ein grobes Gerüst, dem Gerippe einer Standuhr nicht unähnlich, welches meinen einstigen Meistern die Schamesröte ins Gesicht getrieben hätte, in welches sich aber immerhin der Zylinder der Pumpe spannen ließ und dabei der Kolben durch die derbe Karikatur eines einfachsten Uhrwerks in schönster Regelmäßigkeit ein- und ausbewegen. Das Gewicht eines von unserem vormaligen Kellerbewohner noch übrigen Sacks voll Hafer an eine Kette gehängt, sollte dem Mechanismus hinreichend Antriebskraft verleihen für nahezu einen Tag. Und so hatten wir schließlich, nachdem wir uns noch einmal des straffen Sitzes seiner Fesseln versicherten, unseren ungebetenen Gast, welcher von den Strapazen seines vermeintlichen Todeskampfes entkräftet, endlich in eine gnädige Ohnmacht gefallen, für einige Stunden seinem Schicksal überlassen und selbst endlich die labende Auslöschung im Schlaf gesucht. 21. Als ich des Mittags hinabwankte in die Küche, brauchte ich meine Frage Mael gegenüber nicht groß auszubuchstabieren. Er gab vorauseilende Antwort, indem er hinabzeigte, gen Keller, nickte und einen bekräftigenden Laut von sich gab. Nein, nichts war bloßer Alpdruck gewesen. Und ja, der Alte war noch in unserer Obhut, war noch am Leben. Es war einer der seltenen Tage, da ich mich vor dem Marquis erhoben und ich erlaubte mir, auf seine Ankunft zu harren, bevor ich mich hinabbegab, unser Werk, unseren Auftrag mit tagwachen Augen zu begutachten. Mael tischte mir ein üppiges Frühstück auf, das mein flauer Magen schon Anstalten machen wollte zur Revolte, bis ihn die ersten Bissen überzeugten, dass sein Mangel an Appetit in Wahrheit ein Übermaß des Hungers war und ich bald alles hinabgeschlungen hatte. Als der Marquis schließlich erschien, bot er einen erschreckenden Anblick. Alles, was er am Vortag als Retter erwiesen, an unvermuteten Kräften, hatte er nun offenbar doppelt zu büßen. Er schien seiner eigenen Totenmaske nahe. Kaum je hatte ich hinter seiner aufmunternden Begrüßung derart die Ahnung verspürt, dass er Mael und meiner selbst gegenüber die Rolle des ewig Eifrigen anlegen musste wie ein Korsett, da sie ihn seiner selbst stützte gegen die überwältigenden Mächte der kollabierenden Resignation. Kapitulation. Auch er ließ sich zunächst nieder und stärkte sich, bevor er Worte verlieh dem unüberhörbar Unausgesprochenen. Wir müssen herausfinden, wer er ist. Ich schützte kein Unverständnis vor. Fänden wir Name, Stand, Verwandtschaft des Alten, wären wir seiner Verantwortung entledigt. Wie wir freilich je wagen konnten, Angehörigen, Behörden zu offenbaren, auf welche Weise wir ihn am Leben bewahrten und wie jemand ihn zu befreien vermochte aus seiner Lage, diese Gedanken übergingen wir sehr geflissentlich. Eine Weile harrten wir noch, ob nicht auch Ariane sich zu uns gesellen möge, doch sie ließ sich jenen Tag erst am späten Abend blicken. Schließlich wäre jeder weitere Aufschub zum offensichtlichen Eingeständnis geraten des Widerwillens, wenn nicht der Furcht. Mit einem Seufzer erhob sich der Marquis und führte unseren Weg hinab in den Keller an, in welchem Mael eine halbhelle Beleuchtung am Brennen gehalten. Schon auf den Stiegen empfing uns das Rattern, Klackern und Schnaufen meiner behelfsmäßigen Atemuhr. War zu erkennen, dass der Alte noch lag, wie wir ihn einige Stunden zuvor verlassen. An den großen Tisch gebunden, so stramm und lässig wie zu seinem eigenen Schutze nötig, ohne unnütz grausam zu sein. In ein frisches Nachthemd gewandet, welches Mael ihm übergezogen. Aus seiner Kehle unter Bandagen hervor der Schlauch schlängelnd, welcher ihn an die pneumatische Pumpe, an mein mechanisches Lungenwerk knüpfte. Eins nur war verwandelt. Der Mann lag wach. Er hatte unseren Nahen vernommen und blickte uns bereits mit flehender Furcht entgegen. Es hatten die einsamen Stunden gewiss nichts fortzuheben vermocht von seiner Verwirrung, ob wir ihm Schutzengel seien oder Höllendämonen. Zu geschwächt, ernstliche Anstalten zur Flucht zu unternehmen, schien sein kraftloses Zerren an seinen Fesseln nicht mehr denn ein »Seht her«, was habt ihr mir angetan? Mit welchem Recht? Welchem Grund? Und auch das fischgleiche Schnappen seines Mundes schien wortentbehrender Versuch der Anklage mehr, denn eines Hilferufs. So war dem Marquis das erste, kaum dass wir angelangt, den Mann zu beschwichtigen. »Guter Monsieur, verzeiht die missliche Lage, in welcher ihr euch hier wiederfindet. Seid versichert, es war unsere Wahl allein zwischen diesem«, Er wies auf Bande, Schlauch, Uhrwerk und eurem gewissen Tod. Der Alte hatte sich tatsächlich ein wenig beruhigt, lauschte mit angestrengtem Willen, den Worten des Marquis Glauben zu schenken. Doch kam Zorn auf seine Miene, dass wir jener zweiten Wahlmöglichkeit nicht ernstere Konsideration zugestanden. Der Marquis fuhr ohngeacht fort. Ich tat euch auf dem Place Louis XV das Versprechen, euch zu erretten. Und ich will es euch hier erneuern. Wir werden euch nicht verloren geben. Was immer in unserer Macht steht, euch wiederherzustellen, wir werden es nicht unversucht lassen. Und es fasste der Marquis die gefesselte Hand des Mannes, welcher ihm diese schlecht zu verweigern vermochte. Fürs Erste aber sehen wir uns deshalb genötigt, auf euer Verbleiben hier zu bestehen. Freilich sollt ihr nicht spurlos vom Erdboden verschwinden. Wenn es Menschen gibt, welche euch vermissen, wollen wir sie unterrichten, dass ihr lebt. Doch fehlt uns das Wissen, wer seid ihr? Wo habt ihr euer Zuhause? War das Aufbäumen des Alten, das heftige, peinvoll anzusehende Schnappen seines Kiefers, ein Versuch, uns irgend Namen, Herkunft mitzuteilen, oder zeterte er stumm, wir sollten ihn nicht so verhöhnen in seinem Elend? Wir vermochten nicht einmal dies zu entscheiden. Und es sollte zu groß beteuertem Bedauern wie insgeheim einer nicht allzu geringen Erleichterung leider alles Bemühen der folgenden Tage, Wochen nicht wahrhaft weiter uns führen. Aus den zerschlissenen Lumpen des Mannes glaubten wir lediglich ein Messer, einen Rosenkranz und 5 Sous, was ihn unter den Menschen der Stadt noch weniger auszeichnete, denn wären seine Taschen gänzlich leer gewesen. Des Lesens und Schreibens war er unkundig, alle Versuche zunichte machend, ihn einen Namen, eine Adresse kritzeln, aus einem gedruckten Alphabet deuten, aber auch aus einem Laut für Laut vorgesprochenen zusammenstoppeln zu lassen. Er nickte mal bei diesen, mal jenen Buchstaben, doch aneinandergefügt wollte sich nie Wort und Sinn bilden daraus. Wir durchpflügten mit nämlich nichtigem Erfolg die Bulletins der Polizei, Handzettel und Aushänge der Stadt, die Zeitungen nach auf unseren unfreiwilligen Gast passender Fahndung und schritten gar am Friedhof de la Madeleine pflichtschuldig die säuberlich nummerierten 132 unbekannten Leichen ab, welche die Polizei auf dem Place Louis XV geborgen und hier aufgebahrt hatte, unter den Hunderten greinender, gramstummer Verzweifelter wir wohl die einzigen, welche es als freudiges Wunder empfunden, hätte uns das Schicksal an den oft grässlich zugerichteten Toten oder unter den Suchenden ein Zeichen der Vertrautheit offenbart. Doch es blieb uns der Alte ein Unbekannter, namenlos einsamer, uns gleichsam am 30. Mai zur Welt gekommen und verblieb somit allein unserer Obhut. Also sorgten wir für ihn nach unserem besten Vermögen, wuschen ihn, hielten einen Nachttopf bereit für seine Notdurft und entleerten diesen klaglos, versorgten seine Wunden mit des Marquis Tinktur und Verbänden, netzten ihm die Lippen mit Wasser, gaben ihm auch vorsichtige Schlucke zu trinken, nach erstem bangem Vergewissern, dass er des Schluckens, wenngleich unter Mühen, in seiner Lage noch mächtig sei. Wir fütterten ihn mit Suppe, Grütze oder Mus, was stets 2 von uns erforderte und zu bangen Minuten ward, da wir das unerbittlich regelmäßige Atmen der Maschine unterbrachen, um ihn 2 Löffel voll in Hast hinabschlingen zu lassen und dann für 1-2 Schnaufer die Hemmung wieder lösten, ehe wir ihm die nächsten Happen reichten. In den ersten Tagen nahm ich noch einige Verfeinerungen und Verbesserungen an dem Atemautomaten vor, seinen Gang gleicher, sanfter und gänzlich zuverlässig zu machen. Doch bei allem, was die Theologen und Poeten schwärmen und zusammendichten von der Göttlichkeit des Odems, ward gerade dieses Werk nie mehr denn von einfältigster, rudimentärster Mechanik in seiner einen, endlosen, stupiden Bewegung. Bald blieb uns nichts, denn täglich das Sackgewicht an seiner Kette hinaufzuhieven und die Erdanziehung selbige Kraftanstrengung allmählich in lebensspendenden Luftstrom wandeln zu lassen. Mitunter erneuerten wir unsere Versuche, mit dem Alten Konversation zu halten, doch alles, was nicht erschöpfend zu antworten war, mit einem Nicken, einem Schütteln des Hauptes, was ihn herausforderte zu vergeblichem, krächzendem Lallen, das agitierte ihn nur unnötig. Und so gaben wir es zusehends auf zur beiderseitigen Erleichterung. Bald war es allein Ariane, welche sich hin und wieder anlasslos in den Keller begab, unserem ungebetenen Hausgast Gesellschaft zu leisten, ihm Trost beizusprechen. Doch selbst ihr schlug dies mit der Zeit sichtlich aufs Gemüt, und auch dem Alten schien ihre hilflose Beschwichtigung zusehends an Überzeugung einzubüßen. Anfangs war der Marquis ob unseres neuen Bewohners noch voller Eifer. Musste er ihm doch erscheinen wie eine Steigerung jener Studienobjekte, welche ihm der Krieg in den Lazaretten ausgebreitet. Unter den dortigen Blessierten jedoch mochte er, wie die Biene von Blüte zu Blüte flirrte, aus jeder den Nektar nur saugend, von Bett zu Bett wechseln, von jedem Versehrten und Siechen nichts zu zehren, denn das jeweilig mögliche Quäntchen Erkenntnis. Bei dem Alten aber war Letzteres im Grunde bereits in jenem ersten Morgengrauen mit dem beherzten Kehlenschnitt erschöpft. Was uns die Atemmaschine lehrte, dies ließe sich nur vertiefen durch Vergleich und Versuch, was sich an dem Manne verbat, für dessen Leben wir die Garanten geworden. Mitunter probten wir, die Bewegung der Pumpe ein wenig flinker oder behäbiger zu justieren, ob ihm dies besser bekäme. Doch der Korridor war schmal, in welchem dem Alten es da wohl erging. Einmal am Tag ließen wir den Mann zur Ader, betrachteten pflichtbewusst Tröpflein seines Blutes unter dem Mikroskop, führten geflissentlich Buch über Menge, Zähigkeit, Farbe des Lebenssaftes. Doch geschah dies, unserem Schutzbefohlenen wie uns selbst den Anschein zu geben, unsere Wissenschaft könne an ihm noch Fortschritte machen zu seinem Heil. So hatten wir also den Keller nun voll mit zweifacher Enttäuschung, den elektrischen Aalen und dem erlöschenden Alten, die beide uns kurz das Versprechen gegeben, eines tieferen Einblicks in die Geheimnisse des Lebensfunkens, und die sich beide bald entpuppten als oft gar hinderliche Last, derer man sich ob ihrer Kostbarkeit, sei es jene des raren Funds, sei es jene des menschlichen Lebens, nicht entledigen mochte. Einer der beiden Aale unterschrieb sich das Todesurteil nicht lange nach Einzug des Alten, als wir eines Tages zu unachtsam waren beim Schließen der Kellertür und es der auf alles verbotene, ewig neugierigen Grisette gelang, sich unbemerkt hinabzuschleichen in unser Reich. Sie muss versucht haben, aus dem Bottich ihren Durst zu stillen oder nach diesem seltsamen, glänzenden Ding zu tatzen, welches sich darin wälzte. Jedenfalls fanden wir sie, als wir endlich ihre Abwesenheit und den Spalt der offenen Tür bemerkten, besinnungslos neben dem Behältnis liegen. Zum Glück sollte sie sich wieder erholen, doch erst, nachdem sie einige Stunden in Ohnmacht verbrachte und dann noch zwei Tage maunzend in allmählich abklingender Benommenheit durchs Haus wankte, immer wieder eine Pfote schüttelnd, das Fell sträubend, nach einer Stelle auf ihrem Buckel schnappend, als gelte es, letzte Funkenflöhe zu scheuchen. Als der Marquis seinen Liebling so ansehen musste und dabei dankbar sein, dass ihr nichts Ärgeres geschehen, war seine Geduld mit den kostbaren Fischen überreizt. Mael trieb mit beherztem Geschick einen Eisenhaken durch den Schädel des einen, und bald hing das mannslange, schleimtropfende Tier an unserer Seilwinde. Und der Marquis schritt zur Tat, ihm mit dem Skalpell sein Geheimnis herauszukratzen. Da waren wir bereits gewiss, was diese Kreaturen von sich gaben, unterscheide sich in nichts von der gewöhnlichen Elektrizität. Ähnlich enttäuschend, ernüchternd erwies sich dann dessen Quelle im Leibe des Fischs. Eine lange Reihe von kleinen Plättchen, in gewisser Weise durch die Natur wohl lediglich eine raffinierte Vorwegnahme unserer schnöden, funkenschlagenden Reibemaschinen. Dem zweiten Aal gewährten wir Gnadenfrist, verbanden ihn jedoch in ein Fass, welches sich in eine Ecke des Kellers pferchen ließ. Der alte Mann aber belagerte weiterhin unsere wichtigste Werkbank, und hätten wir unsere frevlerische Arbeit irgend daneben verrichtet, mit ihm als deren Zeugen, so wär's Eingeständnis gewesen, dass wir nicht rechneten, er würde den Keller noch je lebend verlassen, anderen davon zu verraten. Wenn sich nämlich das Gemüt des Marquis in jenem Frühsommer zusehends verfinsterte, ihn die zähen und schwarzen Humore überkamen, so hatte dies einen weiteren Grund neben dem Aufenthalt unseres emsigen Forschens. Ihm schien das Klima in Paris für Menschen wie unsereins bedenklich zu werden. Er las dies in den unmittelbaren Tagen nach der Tragödie just daran, wie wenig aufhebens der Hof von den Schrecknissen bei der Vermählungsfeier zu machen schien. Was lachte er bitter, als man bedauernd verkündete, 367 Unglückliche hätten auf dem Place Louis XV den Tod gefunden. Und wie viel bitterer noch, als man kurz darauf den Versuch unternahm, ob die Öffentlichkeit vielleicht 688 eher schlucken möge. Wo jeder in der Stadt doch jemand, gleich wie weitläufig Verwandten, Bekannten haben musste unter den Toten, und man wusste, dass alleine die Zahl jener in die Hunderte ging, welche es noch blessiert vom Schreckensort schafften, nur um in den Hospitälern oder im eigenen Heim zu verbleichen. Mit welchem Zorn schleuderte der Marquis die Gazette in die Ecke, nur um sie sogleich wieder aufzuklauben, ihre verknitterten Seiten an die empörende Stelle zurückzublättern und mir in steigernder Rage vorzulesen, wie wenig Satzblei und Druckerschwärze man auf all das Blut und Leid verwendete. Ein Nachgedanke, ein paar Absätze über ein bedauerliches, doch weder vorhersehbares noch verhinderbares Unglück, nachdem man über den Glanz des Festes und bevor man über die gelungene Pracht des vorigen Feuerwerks in den Gärten Versailles schwärmte. Wer so lügt, Jakob, mit solch einer unverfrorenen, hundsföttischen Dreistigkeit, und er spuckte aus, wer so lügt, vor Menschen, welche es alle besser wissen, der muss sich seiner Sache gar sehr sicher, zu sicher sein. Oder er hat längst eine tiefe, eine Heidenangst vor der Wahrheit. Und dann schmiss der Marquis die Gazette in den Ofen. Doch wenn dem Hof wahrhaft bange war, das ganze wahre Ausmaß des Grauens unter seiner Ägide offiziell zu machen, so hatte er offenbar in der Vertuschung die Polizei noch gänzlich auf seiner Seite. Und wenn in den Cafés nach reichlich Kaffee, Tobak und Wein die Reden und Visionen sich höher und höher in ihrer Gewagtheit schwangen, so hatte der Marquis schon öfter angemerkt, »Eure Republik der Vernunftmenschen in Ehren, unterrichtet mich, wenn ihr sie wahrhaft gegründet habt. Ich will mit Vergnügen dorthin ziehen und Bürger werden. Nichts lieber denn das, glaubt mir. Doch bis zu jenem glorreichen Zeitalter ziehe ich ein starkes Königreich einem Geschwächten vor. Ein König, der keine Furcht hegt vor seinem Volk, der gibt diesem leichter Freiheit.« Man war es gewohnt, in Cafés und Salons die ketzerischen Bonmots mit einer erschreckten Hand vor dem Mund, einem »Huch, hoffentlich hörte dieses kein Spitzel«, zu begleiten. Doch als komödiantisch übertriebenes, die Respektlosigkeit noch zuspitzendes Theater. Der Marquis aber schien sich nun aller zu skandalöser Äußerungen zu enthalten und bei solchen Szenen, wenn andere sie aufführten, in die Runde zu blicken, ob nicht wahrhaft einer darunter sei, dessen Lachen einen Hintersinn offenbarte, der sich den Wortlaut ins Gedächtnis prägte, nicht weil er ihn für geistreich befand, sondern für justiziabel. In der Tat fand sich in jener Zeit manch einer, welcher gar zu stolz und selbstbewusst frevelte gegen König und Kirche, mit einer Vorladung der Polizei wieder oder gar vor Gericht. Und wenn er dann zurückkehrte ins Café und prahlte, wie glimpflich, doch mitunter eben nicht ganz so glimpflich, die Sache verlaufen und dass ihm der Spaß die Geldstrafe wert sei, dann war der vorgeschützte Mut meist recht bleich um die Nasenspitze, und seine Rede fürderhin nicht mehr derart vorwitzig. Denn bei all dem war die zumeist lässliche Willkür, mit welcher Hof, Polizei, Gerichte agierten, keineswegs Anzeichen der Gleichgültigkeit, Milde. Nein, sie benahmen sich wie der Sklaventreiber, welcher seine Peitsche lediglich über den Köpfen knallen, mitunter einen Mann an den Pfahl binden, doch ihn dann ohne weitere Züchtigung wieder freilässt. Sie riefen in Erinnerung, dass man zu ganz anderer Gewalt und Strenge fähig wäre, und dieser entriet aus eigener Gnade fürs Erste. Jakob, bat mich der Marquis eines Abends bei der Heimkehr noch auf ein letztes Glas Wein. Jakob, ihr machtet vorhin in Gesellschaft gewisse Andeutungen unserer Arbeit. Gleichwohl mir eben noch der Schädel gewärmt schien vom bereits reichlichen Trunk des Abends, ließ mich sein Ton erkalten. Denn zum ersten Male gab der Marquis sich mir gegenüber wie ein Lehrer zu einem wohlmeinenden, doch fehlgegangenen Schüler. »Ich weiß, ihr dachtet nichts Böses dabei«, fuhr er fort, »und in der Sache hattet ihr wohl recht. Doch bitte ich euch, lasst in Zukunft lieber einmal einen Narren schwätzen, lasst einen Irrtum unwidersprochen, auch wenn wir es besser wissen. Bedenkt, dass manches Wissen noch ganz unser eigen ist, und wenn wir es zu vehement hinausposaunen, man auf die Frage verfallen möchte, auf welchem Wege wir denn zu solch Wissen gelangten. Gewiss, es ließe sich wohl unser Tun auch vor dem Gesetze vertreten, müsste uns erst einmal einer beweisen, dass wir wahrhaft Unrecht wirken. Doch wärt ihr des Ausgangs eines solchen Verfahrens gewiss? Wittert ihr nicht, welch Reizbarkeit herrscht in Paris und Versailles? Wir leben in gefährlichen Zeiten. Durch das Land pflügt der Hunger, durch die Stadt schlängeln sich ketzerische Ideen, und der König ist zugleich zu stark und zu schwach. Zu schwach, all das Murren und Gären noch in der Wiege zu ersticken, zu stark, es hilflos gewähren zu lassen. Es gilt nicht mehr gleiche Unduldsamkeit für alle. Er ist wie ein Vater, dem die Kinder auf der Nase herumtanzen, bis sie zu sehr vergessen, dass er durchaus noch die Rute zur Hand hat. Und wehe jenem Balg, das, mit welch argloser Kleinigkeit auch, dann das Fass seiner Geduld zum Überlaufen bringt. Dabei war diese Ermahnung von zunehmend mäßiger Dringlichkeit. Denn es mangelte uns nach dem Schrecken des Place Louis-XV schlicht an Gesellschaft, vor welcher wir unerwünschte Neugier zu erregen vermochten. Wenn ich euch zuvor einmal von einer Blütezeit sprach, welche der Marquis, Ariane und meine Wenigkeit in der Fülle dieser Stadt und Epoche durchlebten, einer Zeit der Hitze und des unersättlichen Hungers, so traten wir nun allmählich doch merklich ein in ein Welken und in sich kehren. Es ergab sich, wie die verdunkelten Launen meines Meisters und Freundes, zu graduell, als dass ich es unmittelbar begriff. Doch in der Rückschau war es offenbar. Etwas, das bereits lange schon dünn und spröde geworden in ihm, war dem Marquis in jener Nacht des Feuerwerkes vollends zerbrochen. Nicht Hoffnung und Überzeugung schienen ihn nunmehr zum Kampf, Streben, Eifer zu treiben, sondern Verbissenheit, Unwille zur Aufgabe, die trotzige Entschlossenheit, man würde ihm die Niederlage schon um den höchstmöglichen Preis abzwingen müssen. Euch ist mittlerweile seine Verzweiflung vertraut, die Furcht vor der einer unwissbaren Stunde entgegenrinnenden Sanduhr. Doch kennt ihr sie stets als die Triebfeder seiner Rastlosigkeit, seiner Gier nach Erkenntnis und Genüssen, seines Widerstreits gegen das Schicksal. Und es sollte weiterhin, sollte noch über Jahre immer wieder Wochen geben, in denen sich dieser Zug ins geradezu Glühende steigerte. Da man den Marquis des Morgens im Keller fand, auf der Erde neben der Werkbank zusammengerollt, wo er vor Erschöpfung niedergesunken, und wenn man ihn weckte, er einen im fahlen Schein der letzten Kerzenstummel, der letzten Lachen Lampenöl mit rot geränderten Augen anheischte, ihm ein neues Licht ringsum zu entfachen. Während er sich ächzend aufrappelte und seine Arbeit aufnahm, wo sie ihm keine 3 Stunden zuvor entglitten war. Wochen, da er wie ein Frühjahrssturm durch unsere Bibliotheken fegte und Bände aus den prallen Regalen, den schwankenden Stapeln zerrte, kurz und fahrig darin herumblätterte, nur um einen nach dem anderen beiseite zu werfen, auf der Suche nach irgendeiner halb erinnerten Stelle, von welcher er sich einstmals übersehene Erkenntnis versprach. Wochen, da er den Wein eher in sich hineinschüttete, denn dass er ihn trank, und ob jedes minderen Scherzes das Haus dröhnte von seinem Lachen. Doch es endeten derartige Wochen der Geisteswachheit nun oft jäh, und dann folgten ihnen Tage um Tage, da der Marquis kaum auch nur aus seinem Bett zu bewegen war, da er beschied, wollte man ihm wenigstens die Vorhänge aufziehen, dem Sonnenlicht Zutritt zu verschaffen, lasst, das ist nicht nötig. Da man ihn nach vorgeblich dringend einen Tag beanspruchender Lektüre am Abend sichtlich kein Dutzend Seiten weiterfand in dem Buch in seiner Hand. Da er wollte, wollte man zumindest seinen Rat einholen zur Arbeit, an welche man sich unterdessen selbst begab, allein mit der Gegenfrage zu antworten pflegte, wozu? Mitunter sprach er in solchen Zeiten nicht minder dem Wein, dem Branntwein zu. Doch vernahm man kein Lachen, sondern ein immer lastenderes, finstereres Schweigen. Die einzige Gesellschaft, welche er da noch gelegentlich aus freien Stücken suchte, war jene seiner Damen aus dem Hause der Kupplerin. Allein wenn diese ihren Besuch abstatteten, vermochte man aus seinem Boudoir wohl lange und stramm das Tönen von Pein vernehmen, jedoch kaum ein Stöhnen der Lust. Auch solche Wochen verklangen, doch mochte man sie mit der Zeit nicht mehr Ausnahmen heißen. Ariane, Mael und meiner selbst lernten zusehends, nicht am meisten jene Stunden zu fürchten, da wir uns duckten unter einem Grollen, Wüten und Hadern des Marquis gegen sein Schicksal, gegen uns, gegen seiner selbst, sondern uns bangte vor jenen, da er still ward und lächelte mit leeren Augen, eine höfliche Schutzwehr gegen alle Behelligung, und man ihn tief in seinem Innersten kauern wusste, unerreichbar. In einem unserer letzten gemeinsamen Jahre an einem Herbsttage, da die Sonne noch einmal zur Erinnerung den Goldschatz des Sommers vorzeigte und der Marquis zumindest so weit wieder hervorgekrochen war aus der abgründigsten Schwärze, dass er sich zu einem Spaziergang überreden ließ, stapfte ich mit ihm durch die Felder südlich von Paris, wo ich, wenn ich's jetzt bedenke, wohl stadtwärts auch unsere Salpêtrière prangen sah, nichts ahnend, wie gut ich sie einst würde von innen kennenlernen. Jedenfalls also wanderte ich mit dem Marquis, der mir tatsächlich ein wenig aufzuatmen, aufzublühen schien, durch die Landschaft im Sonnenglanz und erlaubte mir, als wäre ich Offizier einer gefährlich ermattenden Kampagne, dem Marquis mal aufmunternd freundschaftlich, mal mit dringlichem Pathos zuzusprechen, dass er seinen Kampfesmut nicht verlieren dürfe. Dass doch er, um dessen Wohl und Wehe es ginge, bisher stets unser furchtloser Anführer gewesen. Dass wir so viele Gründe zur Zuversicht hatten und unseren Triumph nicht in einer sinnlosen Kapitulation verschenkt geben durften. Und dergleichen mehr. Da keine Widerrede erscholl von ihm, glaubte ich mich schon auf dem Weg der Überzeugung. Da aber legte er mir die Hand auf die Schulter, lächelte mich bedauernd, in die tiefstehende Sonne blinzelnd an und sagte, ohne große Betonung, ohne Dramatik, als Anfang und Ende aller Erklärung und all meine vielen vorherigen Worte unsinnig machend, »Ich fühle nichts, Jakob. Was will ich streiten um etwas, das mir die Bedeutung verlor?« Dies ging einher mit einem Rückzug von Geselligkeit, Novitäten, Vergnügungen. An die großen öffentlichen Feste, die Volksaufläufe, war ohnehin nicht zu denken. Keinem von uns wäre mehr wohl gewesen in einem Gedränge. Doch auch wenn es hieß, in diesem oder jenem Salon sei ein besonderer Gast anzutreffen, die Demonstration einer neuen Erfindung, in dieser oder jener Akademie werde ein Vortrag voll kühner Thesen gehalten, diese oder jene Oper feiere Premiere, dann fand dies den Marquis oft ungewohnt zögerlich, sinnend und letztlich mit dem Bescheid, das Ganze lohne die Mühe des Ausgehens nicht, werde gewiss eine Wiederholung des Altbekannten, immergleichen sein, eine sich schnell entblößende Enttäuschung. Und dann zog er sich zurück in eine seiner Bibliotheken, stöberte in den Regalen und Stapeln herum, Jahre ruhenden Staubs aufscheuchend, zerrte einen nach dem anderen Band hervor, las, blätterte, legte zur Seite, sichtlich nicht näher hier das ihm Verschwundene, Entfleuchende zu finden, von welchem er selbst nicht recht zu sagen vermochte, welch Gestalt es wohl habe. Dies hätte mir zumindest einen hellen Aspekt hegen sollen, gab es mir doch mehr Zeit und Gelegenheit, mein Glück mit Ariane zu genießen. Was sollte ich einem weiteren Abend unter den Philosophen in den Tobakschwaden der Cafés nachtrauern, welchen ich stattdessen mit meiner Geliebten im Bett verbrachte? Oh, ich bin, und ich behaupte aus Eitelkeit nicht allein, überzeugt, dass sie mich inzwischen durchaus auch in ihr Herz gefasst hatte. Und sie gab mir gewiss nie Anlass zu irgend gerechter Klage. Unsere Leiber hatten sich gefunden zur gegenseitigen Kenntnis, doch nicht zur faden Gewohnheit. Wir verstanden einander kunst- und absichtsvoll zur höchsten Freude zu führen und waren stets noch begierig darauf. Und Ariane, die Larve der Wiedergängerin eines alten Begehrens fast gänzlich abgelegt, war mir zur wahren Freundin geworden, der ich anvertraute, was ich selbst dem Marquis nicht zu enthüllen wagte. Ich halte den Gedanken nicht für völlig anmaßend, dass wir in einer Welt ohne Geld und Stand, in welcher alle nach ihrer Fasson leben dürfen, aus freien Stücken zusammen hätten bleiben mögen. Doch in solcher Welt fanden wir uns nicht. Und dass unsere Zuneigung sich nie ohne den Halt des äußeren Vertrags beweisen musste, aber auch durfte, war ihr keineswegs zuträglich. Umso geringer meine, jedenfalls zeitliche Beanspruchung war durch den Marquis, umso mehr schien dessen Gemütstrübung Ariane in Beschlag zu nehmen. Ich empfand, dass sie wahrhaft Besorgnis trug um unseren Gönner, und gewiss nicht allein, weil er der Garant war für ihr Auskommen. Auch zu ihm hatte Ariane eine Zuneigung gefasst, und es war schon geraume Zeit offensichtlich, dass ihr unsere Wissenschaft mehr war, denn geistige Erquickung und Zerstreuung, sondern auch sie um jede Erkenntnis fieberte, welche dem Marquis Erhaltung, wenn nicht gar Genesung versprach. Dies aber setzte wühlend, nagend in meine Brust eine heimtückische Unleidigkeit. Unleidig gegen den Marquis, dass er sich so sinken ließ in die Schwärze, statt uns Willen, Mut, Zuversicht einzuflößen. Unleidig, dass er durch sein Siechtum mir die alleinige Aufmerksamkeit meiner Ariane streitig machte. Unleidig gegen Ariane, weil sie sich ihre gänzliche Hingabe abspenstig machen ließ, die doch mir einzig gebührte. Unleidig gegen sie, weil ihre bald ungleich herzlichere Sorge um unser beider Freund mir den Gewissenswurm einsetzte, meinerseits noch immer zu sein wie ein Kind, welches nur greinen mag um alles, was seins, seins ist und welches Leid, Verluste anderer nie wahrhaft in seinem Herzen zu empfinden vermag. Und unleidig letztlich am meisten gegen mich, der sich in einer tiefen Kammer des Gemüts selbst ertappte bei all dieser Ungerechtigkeit und gleicher und gleicher dem Kinde umso eingeschnappter und beharrend ward, je mehr ich die Anklage gegen mich wahr wusste und gerecht. Noch an den Ufern dieses Sumpfs des Gemüts begann zusehends auch der Marquis und ebenso Ariane, zuletzt selbst Mael, unbarmherzig zu empfinden gegen den Alten, welcher da in unserer Höhle der Erkenntnis noch immer von unser Gnaden im Lauf des Uhrwerks ein- und ausschnaufte, Tag ein, Tag aus, mit einem Geräusch der Maschine und des Menschen, welches uns mit jeder Stunde unerträglicher an den Nerven schabte. Wir nahmen's dem Mann wider besseren Verstands, als tät er's zum Fleiß übel, dass er so hilflos war, schwach und siech, und dass er nicht fähig war des Sprechens, drängte unser eigenes Tierempfinden nur umso mehr, ihn nicht als unglückselige Mitkreatur zu sehen. Der Mann seinerseits hatte zusehends Verachtung im Blick, wenn wir ihm die Wunde versorgten, ihn säuberten, tränkten, speisten, ihm leer aufmunternde Worte zusprachen. Ihn musste längst reuen, dass er um unsere Hilfe gefleht, wir ihm das Versprechen der Rettung gegeben, denn was war es ihm, an einem Leben im Limbus gehalten zu sein, in solch hohn einer Existenz? Was uns aber vollends den uneingestehbaren Zorn gären ließ, auf diesen erbarmungswürdigen Störenfried unserer Ordnung und Einsamkeit. Wir forschten am höchsten und fernsten, wollten das Leben ergründen und dem Tod sein Geheimnis entreißen, es zunichte zu machen. Es galt unser Streben dem Menschen an sich. Und dann war da ein Mensch, war da dieses ohnmächtige, stöhnende Stück Daseins, welches sich uns anvertraut, und wir vermochten nichts anzufangen damit. Welch fadenscheinige, tönerne Götter waren wir doch vor ihm, die ihm den pneumatischen Odem eines groben Räderwerks einhauchten, ihn in einer Höhle in Fesseln legten und weiter nichts. Es erging dem Alten Woche um Woche sichtlich schlechter. Das Antlitz, am ganzen Leibe, die Haut ward gräulich fahl. Ein übler, säuerlich süßer Geruch strömte ihm aus Mund und Poren. Vom Liegen und den Riemen ward er wund. Stets hager wirkte er nun vollends ausgezehrt. Vor allem jedoch schien sein Geist uns zu entschwinden. Wenn wir bei ihm stunden, ihn anzusprechen suchten, gab er immer seltener wenigstens einen heiser gehauchten Laut, eine Regung. Seine Augen, so sie geöffnet waren, schauten in eine Ferne weit jenseits der niederen Kellerdecke. Hier und da ging ein für uns grundloses Zucken, ein Aufbegehren, ein Hecheln und Winden durch ihn, welches einem größeren, fernen und rätselhaften Ringen zu gehören schien. Es war, heute begreife ich es, ein langsamer Abschied, eine Flucht auf dem einzigen Weg, welcher ihm geblieben. Er sagte sich in seinem Inneren von allem los. Und wir ließen ihn ziehen. Ich vermag nicht zu urteilen, ob letzten Endes der Willen des Alten sich noch einmal zu einem Punkt sammelte und obsiegte, ob wir lediglich unachtsam wurden oder hinter unserer Unachtsamkeit insgeheim eine schreckliche Absicht wirkte. Jedenfalls müssen die Fesseln eines Abends zu locker geworden sein, ohne dass wir es bemerkten oder bemerken wollten. Womöglich auch waren dem Alten die Glieder so dürr geworden und so groß die Entschlossenheit, dass er sich seiner Bande mit Geduld und Gewalt zu entwinden vermochte. Als Mael und meiner selbst des Morgens die Stufen hinabschritten in den Keller, vernahmen wir bereits das Geräusch des Atemuhrwerks seltsam verändert. Der Grund ward schnell offensichtlich. Die Räder zwar ruckten in ihrem gewohnten Gang, der Kolben der Pumpe fuhr im blinden Gleichmaß vor und zurück, doch aus dem Schlauch strömte zischelnd die Luft in sanften Stößen ungehindert ins Freie. Auf dem Tisch lag steif der Alte, das Loch in seiner Kehle leer starrend, schlaff daneben die rechte Hand, welche er sich losgeschunden, sich damit seine letzte Kette ans Leben herauszuzerren, und um den halboffenen Mund bildete ich mir ein, eine Ahndung grinsender Erlösung. Mich durchfuhr ein furchtbarer Schreck und eine Trauer, deren Tiefe mich selbst überraschte, bis ich später begriff, dass sie nur zum geringen Teile dem mir stets unbekannt gebliebenen galt und vielmehr der ganzen schäbigen Ohnmacht und Sinnlosigkeit seines und unseres Strebens. Doch empfand ich darunter auch eine große Erleichterung, als habe sich mit dem letzten Seelenfunken des Mannes auch ein gewaltiges Gewicht fortgehoben von unserer Wirkungsstätte. Dies Empfinden währte jedoch nur, bis der Marquis sich an meiner Seite einfand. Mael war, sobald er sein eigenes erstes Erschrecken überwunden, nach oben geeilt und hatte seinen Herrn herbeigescheucht. Und dieser, die Lage bereits noch halb auf dem Treppenabsatz begreifend, hielt sich nicht lange auf mit Entsetzen, Betrübtheit. Der Marquis legte sein Ohr an die bleichen Lippen des Alten, ob nicht doch ein allerletzter, flacher Hauch zu vernehmen sei, legte die Finger seiner linken Hand an den papierenen Hals nach einer Spur von Puls tastend, beides freilich vergeblich. Doch etwas anderes erspürte er dabei, das ihn hochfahren ließ und ausrufen: »Sein Leib ist noch warm. Er ist noch nicht lange verschieden. Möglicherweise ist nicht alles verloren. Jakob, flink den Schlauch!« Derart verdutzt war ich von diesem Geheiß, dass ich es befolgte, noch ehe sich in mir Einwände sträubten gegen den Wahn, das Versprechen des Marquis nun gar über den Tod hinaus ausdehnen zu wollen. Doch während ich noch den unbeirrt atmenden Schlauch zurück in die Gurgelöffnung pfropfte, erging ohne Zögern eine zweite Anweisung. Ich begriff, dass der Marquis sich schon lange bereitgelegt, was beim Ableben des Alten zu tun sei, so bereit, wie er es nur gerade vermochte, ohne dass es zum sichtbaren Geständnis geriete, dass ein Teil von ihm auf nämliches Ableben recht eigentlich sehnte und dass dies nicht das Geringste mehr zu schaffen hatte mit seinem Schwur. »Mael den Aal, bringt ihn herbei«, lautete jener zweite Befehl. Und mit widerwilligem Gehorsam schob der Hühne das Fass herbei, in welchem das verbliebene, nun erwachende Tier träge dümpelte. Wir begriffen wohl die Absicht des Marquis, und so sehr mir schauderte, war es doch auch ein eifernder, kitzelnd verbotener Schauder. Seit der Schlauch wieder in der Kehle unseres geschundenen Gastes steckte, hob und senkte sich auch wieder im Takte des Kolbenlaufs seine Brust, nun allerdings merklich gegen größeren Widerstand, ohne jedes begierige Zutun der Lungen, gleich als führten wir den Uhrwerksatem in einen leeren Balg. Unterdessen hatten Marquis und Mael zwei mit kupfernem Draht umwundene Eisenstäbe bis über ihre halbe Höhe in dem Fass versenkt. Die blanken Drahtenden hielten sie nun mit hölzernen Zangen, und auf Einzählen des Marquis legten sie das eine an den Fuß, das andere an die Brust des schnaufenden Leichnams. Mael versetzte dem Bottich einen Tritt, dass der ohnehin unruhig gewordene Fisch hochpeitschte und einen elektrischen Schlag von sich gab. Das Bein des Alten zuckte, winkelte sich, und wir alle, die wir doch dergleichen erhofften, stießen einen kleinen Schrei der Verblüffung aus. Doch dann sank das animierte Glied wieder herab und lag da so starr wie zuvor. Es sollte dies das spektakulärste Resultat bleiben, welches hervorzubringen uns gelang. Wir wiederholten freilich den Versuch, und einmal ward dies mit einem zweiten, geringeren Zucken des Beines belohnt, einmal womöglich mit einem Flattern eines Augenlids, einer Regung des linken Armes, und zuletzt meinten wir, ein leichtes Beben des ganzen Leibes zu merken, doch zu kurz und zu schwach, um dessen gewiss zu sein. Mehr aber wollte sich daraufhin nicht mehr tun, und schließlich war des Fisches wie unsere Geduld erschöpft. »Es ist gut«, beschied der Marquis, »eine Weile, nachdem wir es hätten gut sein lassen sollen. Wir rollten den Kupferdraht zusammen, schoben den elektrischen Aal zurück in seine dunkle Ecke und zogen schließlich auch den Schlauch aus der Pumpe, bereiteten auch deren Schnaufen ein Ende, indem ich das Räderwerk zum Stehen brachte. Die Stille dröhnte gewaltig durch den Keller. Mit gesenkten Häuptern löschten wir zum ersten Male seit Wochen in dem Raum gänzlich alles Licht und stiegen schweigend hinauf ins Haus, wo jeder seine Wege ging. Mit jenem Morgen hatte schließlich auch der letzte der Aale das Ende seiner Nützlichkeit erreicht. Und so konnte man kurz darauf, wenn man wusste, wonach man Ausschau hielt, neben der Grube des toten Pferdes in dem entlegenen Winkel unseres Gartens zwei weitere Flecken erkennen, wo das Erdreich aufgewühlt war. Einer mannsgroß, der andere bloß eine zugeschüttete Kuhle, wie man sie für Abfälle graben mochte. Hätte er sich nicht gescheut, Mael die Arbeit aufzubürden, ich glaube fast, der Marquis hätte auch die Fische jeden für sich würdevoll der Länge nach bestattet und dem Tod seiner prometheischen Hoffnungen womöglich noch einen Gedenkstein draufgesetzt. Bald freilich mussten all die Gräber überwuchert sein, denn Pflege und Besuch ließen wir ihnen nicht angedeihen.